Und wir starten modern und zeitgemäß in diese Episode des Podcasts der Touristik mit Paul Kalkbrenner, Grafzahl. Der ist 2021 veröffentlicht worden und hat einen ganz interessanten Funfact. Wir hören ja im Hintergrund so Zahlen und das sind Telefontests aus den 60er Jahren, die Kalkbrenner mit eingebaut und die durch einen Sequencer gejagt hat. Das Ergebnis ist eine numerische Sequenz, die sich in 1000 Jahren nicht wiederholen würde und das gibt dem Song auch was Einzigartiges. Um Zahlen geht es auch in dieser Episode, denn es ist Daten- und Faktenzeit beim Podcast der Touristik. Ulf Sonntag und Michael Buller sind wieder am Travelholics-Mikrofon und wir reden über die Daten und Fakten zum Reisejahr 2025, die soeben veröffentlicht wurden. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Travelholics Podcast. Der Podcast der Touristik beschäftigt sich diesmal mit Daten und Fakten. Soeben zu Ende gegangen ist die Pressekonferenz und die Vorstellung der Daten und Fakten 2025 vom Verband Internetreisevertrieb. Und ich freue mich sehr, dass ich den Verbandsvorstand Michael Buller im Podcaststudio habe. Und ebenso freue ich mich, dass ich Ulf Sonntag im Studio habe. Michi, ihr habt gerade geendet mit der Vorstellung der aktuellen Daten und Fakten. Fass doch mal kurz zusammen, wie erstellt ihr dieses Projekt eigentlich und warum macht ihr es?
Wir machen das schon sehr lange und wir machen das auch schon sehr lange mit der Reiseanalyse zusammen. Wir haben auch die TDA mittlerweile dabei, wir haben auch Zahlen von Mastercard dabei. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man über Fakten spricht und nicht über Bauchgefühle. Und das versuchen wir mit den Daten und Fakten eigentlich hinzubekommen. Und ich finde, es gelingt uns auch ganz gut.
Diese Daten und Fakten sind auch dieses Jahr wieder hochprofessionell erstellt worden von der Reiseanalyse, Forschungsgruppe Urlaub und Reisen. Ulf Sonntag, du verantwortest das schon seit vielen Jahren. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir zusammen darüber sprechen. Auch hier haben wir eine gut gelebte Tradition, möchte ich sagen. Ulf, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn du zurückblickst auf das, also ihr habt ja mal zwei Sachen. Ihr habt einmal das Thema Reisejahr 2024. Das ist ganz spannend. Und dann aber auch den Ausblick auf 2025. Beleuchtet dort sehr verschiedene Kanäle, Verhalten und Trends auch. Wenn du jetzt mal ganz groß drüber fliegst, was hat euch eigentlich am meisten überrascht bei dem diesjährigen Ergebnis?
Also erstmal hallo Roman, hallo Michi und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich mag diese Tradition, dass wir dieses Gespräch zusammen führen. Und zu deiner Frage, ich kann dir vielleicht mit drei Zahlen antworten. Ja. Und die Zahlen sind 80, 90 und 94. Die haben es, finde ich, alle in sich. Weil die 80 heißt 80% Urlaubsreiseintensität in der deutschen Bevölkerung. Das heißt, das ist der Anteil derjenigen, die mindestens eine Urlaubsreise 5 Tage und länger im vergangenen Jahr gemacht haben und die haben wir schon immer für unglaublich hoch gehalten. Die war so, sagen wir mal, in normalen Jahren, jetzt Corona mal außen vor, immer so 75, 76, 78. Und wir haben gedacht, da kann man gar nicht drüber kommen. Jetzt sind wir dieses Jahr für 2024 auf wirklich einer glatten 80% gelandet. Und das ist schon wirklich sehr beachtlich. Gleichzeitig, das ist die zweite Zahl, die 90, sind wir auch bei den Ausgaben. Wir gucken ja eben das Nachfrageverhalten an, deshalb sprechen wir von Ausgaben und nicht von Umsatz. Also ne, wir können nur gucken, was die Menschen uns sagen, was sie eben für Urlaubsreisen ausgegeben haben und auf Urlaubsreisen. Und da sind wir jetzt bei einem Volumen eben auch für diese langen Urlaubsreisen 5 Tage und mehr von ein bisschen über 90 Milliarden Euro im Jahr. Und dazu kommen dann noch die Kurzurlaubsreisen, bei denen wir auch einen enormen Anstieg hatten im letzten Jahr mit einem Ausgabevolumen von weiteren 37 Milliarden. Also das heißt, diese ganze Branche, diese Industrie, was wir sehen halt, ne, der Teil des Tourismus ist der, ja sozusagen der Leisure-Teil mit Übernachtungen, mit ja insgesamt dann 127 Milliarden Euro. Also es ist schon einfach eine satte Nummer. Und eben ein Grund, warum wir auch diesen Sprung haben, gerade auch bei den Kurzurlaubsreisen, ist diese letzte Zahl, die 94 Millionen. Das ist nämlich die Anzahl der Kurzurlaubsreisen, wo wir das, also es ist der Teil, ne? Wir teilen das auf in 5 Tage und länger, das ist das, wo wir meistens drüber sprechen, aber eben dieser Teil 2 bis 4 Tage Dauer ist eben auch interessant. Und da haben wir so ein bisschen so eine nachholende Entwicklung im Vergleich zu den langen Urlaubsreisen gemacht. Die waren uns ja während Corona gar nicht so weit abgeschmiert und waren dann relativ schnell wieder auf einem guten Niveau. Da sind wir eigentlich fast durch die Inflation ein bisschen mehr durcheinander geschüttelt worden. Und die Effekte waren bei den Kurzreisen eben stärker. Da sind wir vor Corona bei 88 Millionen gestartet, sind dann wirklich in ein tiefes Tal gefallen, weil die eben auch oft in Zeiten stattgefunden haben, wo dann Lockdown war, und sind aber dann auch wahrscheinlich durch die Inflation getrieben, da auch nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Und jetzt, letztes Jahr 2024, war da sozusagen der Befreiungsschlag, dass wir jetzt auf einem Niveau sind, was eben auch eine Schippe über dem liegt, was wir vor Corona hatten.
Also wir sind ja bei der Zahl der Reisen wahrscheinlich auch gestiegen, oder?
Bei den Urlaubsreisen sind wir auch gestiegen, aber da sind wir, das ist die einzige Zahl, wo wir noch nicht wieder ganz auf den Rekordwerten von 2019 sind. Also da ist einfach dieses, also diese Zahl, eine Reise 5 Tage und länger, die hängt ja stark zusammen mit diesen 80%. Ne? Da sind wir bei 56 Millionen ungefähr. Aber es kommt eben noch ganz, es kommt nicht ganz so viel bei den zusätzlichen Urlaubsreisen zustande. Das scheint, das haben wir im letzten, was wir letztes Jahr zum ersten Mal relativ stark gemessen haben, also eben für 2023. 2024 haben wir da ein bisschen mehr zusätzliche Urlaubsreisen, aber noch nicht auf dem Niveau, wie wir es eben vor Corona kannten. Also da ist so eine gewisse Zurückhaltung, also sozusagen das Commitment, fahre ich 2-mal im Jahr lange weg. Das ist zwar, wie gesagt, besser als vor einem Jahr, aber noch nicht wieder auf dem Niveau von vor Corona. Wo wir im Moment das aber auch so sehen, dieser große Anstieg von den Kurzurlaubsreisen, dass das eben auch im Zusammenhang stehen könnte, ne? Dass man sagt, ich habe jetzt nicht das Commitment, dass ich vielleicht auch schon mit anderen Vorbuchzeiten, dass ich dann weiß, ich mache wirklich in 3 Monaten, 4 Monaten noch eine lange Reise, die eben auch entsprechend kostet. Das scheint es den Leuten im letzten Jahr leichter gefallen zu sein, dass sie gesagt haben, das geht ja doch noch, dass ich mir was leisten kann, dass ich was machen will, dass ich die Zeit und die Lust habe. Und dann macht man eben so eine Kurzurlaubsreise dann eben auch ein bisschen spontaner. Meistens auch nicht ganz so weit weg, nicht ganz so teuer. Also das ist was, was man eben so ein bisschen mehr aus dem Affekt und aus der Laune heraus und aus der Situation entscheiden kann.
Substituiert es vielleicht auch ein bisschen die zweite Reise, und die Marktsituation ist natürlich auch eine andere. Es gibt ein bisschen weniger preiswerte Flüge und preiswerte Unterkünfte natürlich, ist ein Thema. Aber wenn wir jetzt mal 80, 90, 94 nehmen, aber mich interessierte vor allen Dingen die 127. Michi, ich könnte mir vorstellen, dich als Verbandsvorstand interessiert diese 127 auch sehr, weil das ist natürlich eine Zahl, mit der kann man sehr gut, ich möchte jetzt nicht sagen hausieren gehen, aber durchaus punkten, auch in der Politik und was die Bedeutung der Tourismuswirtschaft angeht, oder?
Absolut. Also mich hat die Zahl eigentlich erstaunt, dass wir mittlerweile bei einem Ausgabebereich für die ab 2 Tagen eben auch inklusive der 5+ bei 127 Milliarden sind mittlerweile. Und ich finde es eigentlich vom Betrag gigantisch. Ja? Wenn wir 2019 gucken, da lag der Umsatz bei 97 Milliarden. Das heißt also, eine Branche, die zumindest mal umsatzmäßig wächst. Das heißt jetzt nicht, dass alle die dicken Taschen jetzt haben und die Mods Profits haben. Nicht umsonst haben wir ja letztes Jahr auch eine große Insolvenz erlebt. Sondern es heißt nur, dass eben auch das Ausquetschen sozusagen innerhalb dieser Kette, sozusagen jeder kriegt einen vernünftigen Anteil. Wir hatten ja davor bis 2019 eher so einen Trend, es musste alles günstig sein, bis zum Transfer und sonst irgendwas. Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen in Hotels war schwierig. Und vielleicht ist es jetzt so ein bisschen besser geworden. Ja, also fairere Preise im Einkauf. Wie gesagt, die Margen sind immer noch klein im Tourismus, aber zumindest kommen wir jetzt sozusagen, wird es fairer für alle, was auch im Sinne einer Nachhaltigkeit oder auch eines nachhaltigen Business-Modells auch wichtig ist.
Wollte ich gerade sagen, gerade das Thema Nachhaltigkeit lässt sich ganz gut ableiten, denn aus den höheren Umsätzen und vielleicht verbesserten Margen und so weiter. Könnte man sagen, dass diese einst sehr gepriesene Geizesgeil-Mentalität auch ein Stück weit verloren gegangen ist, weil dieses Bewusstsein da ist? Und wie seht ihr das bei den Reisepreisen?
Ich würde es anders sagen. Das Thema Reisen, glaube ich, die Menschen, glaube ich, haben verstanden, dass es was wert ist. Und ich glaube, deswegen ist man auch bereit,
mehr auszugeben. Ich meine, das Thema Reisen ist heute mehr als nur die reine Erholung. Wenn man sich so die ganzen Nachrichten und die gefühlte Weltuntergang sieht, dann ist das eben auch der Platz, wo man aus dem Alltag dann mal aussteigt und zwar auch im Kopf mal aussteigt und sich mal vielleicht nur darum kümmert, was man heute Abend mal isst und das größte Problem des Tages ist. Und ich glaube, deswegen ist der Tourismus, nicht nur der Outbound-Tourismus, also da gehört auch eine Gastronomie, da gehört eigentlich auch der Innerdeutsch-Tourismus und so weiter, der ist so enorm wichtig geworden. Vielleicht ist es sogar so ein gesellschaftlicher Kit, der da so ein bisschen entsteht. Nicht umsonst arbeiten in dieser Industrie 6,2 Millionen Menschen.
Ja, ich habe heute, muss einen kleinen Sidestep machen, ich habe heute auf dem Weg ins Büro einen Podcast gehört mit Frank A. Meyer, ein Schweizer, und der hat so schön gesagt, ja, wenn er so aus der Schweiz schaut, in Deutschland, da droht immer irgendwas. Es gibt immer irgend so ein Bedrohungsszenario. Vielleicht ist das Reisen auch ein Stück vor dieser gefühlten Bedrohung, die wir überall haben, und das macht das ein bisschen aus. Ulf, hat sich denn der Markt, also sprich die Angebotssituation, entsprechend eingerichtet auf diese neue Situation? Habt ihr das auch schon beobachten können?
Also wir schauen ja immer auf die Reaktion der Menschen auf den Markt. Also das heißt, das Angebot selber schauen wir uns ja eigentlich gar nicht an. Und da sehen wir zum einen das, was Michi gerade so schön geschildert hat. Also das findet sich auch, sagen wir mal, ja, ist mehr so zwischen den Zeilen, ne? Aber da findet sich das schon auch. Also auch warum die Leute wegfahren. Da hatten wir letztes Jahr ganz stark gesehen, dass auch Dinge, also da hat Neugier eine große Rolle gespielt, aber eben auch Genuss. Wenn man jetzt guckt, was kurzfristig passiert ist von letztem Jahr auf dieses, ist es vor allen Dingen schönes Wetter und Genuss, was sozusagen nochmal zugelegt hat. Also man sieht schon gerade, es gibt gute Gründe und viele sind eben auch eben genau irgendwie aus diesem Komplex, dass man sagt, ich muss mal hier raus und mal was anderes. Und das ist den Leuten auch was wert. Also das sehen wir auch, wenn wir gucken, wir fragen sie halt, ob sie mehr, gleich, viel ausgeben wollen, weniger. Und da ist schon bei den meisten so, dass sie sagen, gleich viel oder auch mehr. Und auch der Anteil von denen, die weniger planen auszugeben, geht zurück. Und das ist sicherlich ein Großteil, ist schon dem geschuldet, dass man es wirklich auch, also dass es einem was wert ist und dass man auch vielleicht manche der Ausgaben gerne macht. Es ist aber teilweise eben auch schon so, dass man ja auch gar nicht anders kann, weil viele Produkte einfach teurer geworden sind. Gerade wenn wir wirklich die Zeitreihe bis 2019 gehen. Also und es gibt halt einfach gar keine andere Möglichkeit, wenn man das machen möchte, was man eben, wo man sich ziemlich sicher ist, was für einen gut ist und was man gerne im Urlaub macht, dann kostet das eben auch seinen Preis. Und wir haben jetzt, letztes Jahr und dieses Jahr hatten wir das jetzt, letztes Jahr zum ersten Mal drin, dieses Mal zum zweiten Mal, die Frage, ob man sich im Urlaub schon häufiger über hohe Preise geärgert hat. In so einer Fünfer-Skala, ne? Und wenn man dann die zwei, die zustimmen, zusammennimmt, dann sind wir letztes Jahr bei ein bisschen über 30% gewesen. Also Stand Anfang 2024, Stand Anfang 25 sind wir bei 43%. Und wenn wir sagen, in einem Markt, wo sonst jetzt im Moment wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und gar nicht so wahnsinnig viel auch passiert zwischen den Zielgebieten, Ausgaben sind ja auch im letzten Jahr gar nicht so stark mehr gestiegen, dass man dann eben dann einen so einen Punkt hat, wo man nach dem, naja, ob man sich doch über was im Einzelfall ärgert, ist das schon ein relativ starker Anstieg, ne? Das tut dem keinen Abbruch, dass man insgesamt mit seinem Urlaub in der Regel hochzufrieden ist, ne? Das macht jetzt, das dämpft jetzt nicht das Gesamterlebnis. Aber ich finde, es ist schon irgendwie auch so ein Anzeiger, dass man sagt, naja, wir haben da schon wirklich aus verschiedenen Gründen ordentlich zulangen müssen als Branche in letzter Zeit. Und es ist nicht so, dass die Kröte wirklich von allen geschluckt wird, und sie sich dann noch dafür freuen. Also deshalb ein bisschen aufpassen, dass man eben da auch, wo es geht, das Rad nicht überdreht, ist glaube ich auch angesagt, weil wie gesagt, das also auch das wird wahrgenommen.
Das wäre auch so eine Frage Richtung Michi gewesen, ne? Also muss dann irgendwann auch mal eine Decke eingezogen werden. Also es ist irgendwann mal Schluss. Die Frage ist ja, ärgern sich die Menschen über die hohen Ausgaben im Urlaub oder für den Urlaub? Na, also wir haben ja das Thema, dass in den Zielgebieten die Preise ja auch extrem gestiegen sind, was Nebenkosten angeht, was ich mir Urlaubsnebenkosten im Zielgebiet anschaue, ist auch nicht ganz irrelevant und irgendwann muss dann mal gestoppt werden, oder?
Ja, ich glaube, die Leute reagieren aber anders drauf. Also es ist nicht die komplette Kaufzurückhaltung und man reist dann gar nicht mehr, sondern wir haben ja eben gesehen, bei diesen 5 Tage plus, das ist ja die große Diskussion auch in unserer Branche im Augenblick. Wo sind denn die Paxe? Wir wissen, wir sind noch nicht auf 2019-Niveau. Wenn man sich eben tiefer anschaut, stellt man fest, es ist die Zweitreise, die 5 Tage plus, also nochmal im September nach Mallorca. Das Feld wird immer noch weniger und da fehlen uns 3,6 Millionen Reisen im Prinzip. Wenn man dann aber sich eben die Kurzreisen anschaut und da auch sieht, dass dann eben auch die Flugreisen dort gestiegen sind, auch der Anteil der Pauschalreisen, dann reisen die oft, machen die zweite Reise, aber sie machen sie jetzt kürzer. Und ich glaube also, wir sehen keine Kaufzurückhaltung, sondern man reist dann eben optimiert. Und das ist ja eigentlich ein Segen, wenn man sich das restliche wirtschaftliche Umfeld anschaut, dass man da als Branche dann noch sagen kann, seine Kunden und das auch das Produkt kaufen ist, bleibt stabil.
Das passt eigentlich auch ganz schön zu der politischen Diskussion, die wir haben und dieses optimierte Reisen. Ich habe in den Zahlen gesehen, zum ersten Mal ist die Pauschalreise und die Bausteine zusammen, also die Kombinationen über den Einzelleistungen, ist richtig, Ulf, ja?
Ja, wobei das ist jetzt, das ehrlich gesagt, an der Stelle weiß ich es gar nicht genau, ob das ganz genau so ist. Aber wenn du das jetzt sagst, hast du wahrscheinlich ganz genau hingeguckt. Also dann, das ist aber wirklich in Nuancen, ne? Also eigentlich ist der Markt seit Jahren schon relativ klar aufgeteilt in den großen Block der Pauschal- und Bausteinreisen und eben der Individualleistungen. Und es ist eigentlich immer ziemlich genau 50-50, ne? Das geht mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Hängt auch oft mit den, also sagen wir mal, hängt ja sehr stark mit Zielgebieten zusammen, ne? Im Moment haben wir eben einen sehr starken Drang ans Mittelmeer und da ist wirklich der Klassiker eben die Flugpauschalreise. Wenn jetzt, sagen wir mal, das Inland wieder ein bisschen zulegen würde oder Nachbarziele, dann wird das wahrscheinlich auch sich wieder ein bisschen verschieben. Aber generell sind es die großen Punkte. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass es da einen Trend gibt, der jetzt dazu führt, dass wir auf 60-70% Pauschalreise gehen. Das ist nicht zu erwarten. Aber dass es sich so ein bisschen ruckelt und das auch, das sehen wir so in Einstellungsfragen, die wir fragen, da ist schon so eine gewisse Tendenz drin, dass man Pauschalreisen, wenn es dann eben zum Produkt passt, auch gut findet, auch den Wert der Pauschalreise sieht. Und von daher würde ich dran sagen, das ist schon ein fester Block. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass das in den Himmel wächst, aber es ist auch nicht zu erwarten, dass da irgendwas abschmilzt, weil man irgendwie dieses Konzept nicht mehr mag.
Ja, meine Idee war ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Michi, aber meine Idee war so ein bisschen, die evolutioniert sich die Pauschalreise selbst, ne? Also entsteht vielleicht ohne Dazutun aus dem Markt eine Reiseform, die einfach von den Konsumenten selbst geprägt und gestaltet wird, weil sie sagen, über Buchungswege, Inspirationen und die Art, wie man sich heute Reisen zusammenstellt oder wie man einzelne Angebote seines Pakete oder Einzelleistungen komplett selbst kombinieren kann, weil es einfach möglich ist, entsteht quasi eine neue Form der Reise. Alle diskutieren ja immer über Goldstandards und über neue Pauschalreise und neue Worte für das Wort Pauschalreise und neue Richtlinien für das Wort Pauschalreise und so weiter. Und plötzlich entsteht da einfach was, das ist dann einfach da, oder?
Naja, also sie hat ja auch nicht gelitten. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben das ja extra nochmal so in der Tiefe angefragt. Da sieht man eindeutig, dass die Pauschalreise sowohl bei den Kurzreisen als auch bei der Haupturlaubsreise tatsächlich gestiegen ist. Und insofern, ich weiß nicht, ob wir immer über die klassische Veranstalterpauschalreise reden oder ob wir eben über die Kombination, die ja rein rechtlich eben auch eine Pauschalreise sind. Wenn man sich jetzt Expedia anschaut, die machen ja nur sozusagen Eigenveranstaltungen. Ich glaube einfach, das Angebot, das wir haben, ist so vielfältig. Also alleine in der Pauschalreisestrecke mit 300 Milliarden Produkten, dass du da nichts finden würdest auf die Reise, die auf dich passt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, es ist halt noch mühselig, da hinzukommen und sie zu finden, in 300 Milliarden Produkten zu wühlen und zu finden, ist vielleicht noch ein bisschen schwierig. Mit Filtern versuchen wir da ranzukommen. Vielleicht hilft in Zukunft eine KI. Vielleicht stellt sie auch die Reise zusammen, wenn sie nichts Passendes findet und sagt, gut, der Veranstalter haben alle gecheckt, sowas haben die nicht, kaufe ich nochmal, paketiere ich selber. Wir werden sehen. Ich glaube, das Thema Sicherheit ist präsent beim Verbraucher. Ich glaube, die FT-Insolvenz hat sicherlich auch nochmal belegt. Ich meine, dort war es ja auch so, im Gegensatz zu Thomas Cook, man wusste, da gab es irgendeine Quote von 110 Millionen damals. Man wusste, man kriegt nur einen bestimmten Prozentsatz. Wie hoch es ist, wusste keiner. Jetzt durch die neue Absicherungsform mit dem Deutschen Reisesicherungsfonds wusste jeder, das Geld, das ich bezahlt habe, kriege ich auch wieder. Das hat auch zu Neubuchungen geführt, obwohl man das Geld noch gar nicht hatte und, und. Also ich glaube, das Stück Sicherheit, das in diesem Produkt drin ist, das wissen die Leute schätzen. Ist aber auch umgekehrt, es wird auch Leute geben, die sagen, will ich alles gar nicht und ich will meine Reise buchen. Und zwar so, wie ich das will, und ich will es über mehrere Portale oder was auch immer, und bei dem einen kaufe ich ein Hotel, beim anderen Flug, beim dritten Event, und dann buche ich mir noch einen Transfer. Und auch das muss okay sein.
Ja, kommen wir mal zum, du hast ja schon kurz über die Zielgebiete gesprochen, Ulf. Du hast gesagt, Mittelmeer ist ganz stark. Wenn wir sagen, die Zweitreise ist nicht mehr so lang wie früher, sondern eher eine Kurzreise und das Mittelmeer dominiert, ist die Fernreise rückläufig? Ist die Fernreise noch nicht zurück? Oder ist das, gleicht sich das ungefähr aus?
Na, bei der Fernreise ist bei uns wirklich alles, was jenseits des Mittelmeerraumes führt. Ne? Also erstmal für die Definition. Also sozusagen Dubai wäre so ungefähr das nahegelegenste Fernreiseziel. Da sind wir jetzt bei 7%. Das ist eigentlich so ungefähr der Schnitt, den wir in den Jahren so 2010 bis 2019 hatten. Insofern sind wir wieder zurück. Wir hatten aber letztes Jahr, ja, wenn es jetzt so bleibt, so gesehen Ausreißer, letztes Jahr waren wir bei über 9%. Ich finde, das ist erklärbar, passt auch zu den, sagen wir auch zu den anderen Entwicklungen, dass wir auch ein sehr schwaches Inland bei diesen langen Urlaubsreisen im letzten Jahr hatten und das eigentlich zu erwarten wieder zurückschwankt. Und dass wir dann eben jetzt offenbar so eine Dynamik hatten, manche, die letztes Jahr eine Fernreise gemacht haben, sind jetzt wahrscheinlich eher wieder im Mittelmeerraum gelandet und manche von denen vom Mittelmeer vielleicht dann in Deutschland oder beziehungsweise da gab es dann innereuropäisch ein paar Verschiebungen. Die sind wirklich auf relativ kleinem Niveau, eben diese 1-2 Prozentpunkte von dem einen zu dem anderen. Aber ungefähr hinter jedem Prozentpunkt steht dann auch eben, ja, nicht ganz eine Million, aber sagen wir mal so 750.000 Reisen. Also das heißt, das ist dann schon was man auch sieht und merkt. Und gerade bei den Fernreisen ist es im Moment so, wir sind eben da auf einem guten Niveau, was deutlich über dem liegt, was wir eben in den Corona-Jahren hatten. Aber wo wir letztes Jahr so einen Peak hatten, wo wir jetzt so ein bisschen abwarten müssen, war das so ein bisschen Ausreißer, wo eben viele, die eben auch noch aus der Corona-Zeit dann was sowas hatten, was sie nachholen wollten. Nur bei den Fernreisen ist es eben so, das ist auch bei den gut situierten, es ist nicht bei vielen was man jedes Jahr macht, sondern es ist so eine oft auch so eine Once in a Lifetime oder was, wo man sich wirklich auch drauf vorbereitet, freut und wirklich was ganz Besonderes ist. Und für mich scheint es im Moment so, letztes Jahr war sozusagen, ne, also 23 war so das wieder Randpirschen, letztes Jahr war ganz groß Nachholen. Und dieses Jahr sind wir vielleicht wieder so von denen, die es sich im Moment leisten können und wollen, die haben letztes Jahr was Großes gemacht und dieses Jahr machen sie, sagen wir mal, wieder was Normales.
Wie sieht's denn da mit den Altersgruppen aus?
Also, da hängt halt.
Ich muss kurz nachfragen, ne? Weil ich sag mal, VR Innovationstage 2024 Berlin, Henrika Busemann von Journeyway sagt ja, wir sind die Generation, die Kohle hat und dieses Geld ausgibt. Einer saß neben mir und sagt, klar, weil das Haus schon bezahlt ist. Mhm. Aber ist es tatsächlich so bei den Altersgruppen? Ist es die Gen Z oder sind es eher die, die sagen, hey, ich habe noch in meinem Leben noch große 5 Reisen zu machen und die will ich jetzt machen?
Also es hängt eben schon mit dem Einkommen zusammen und Einkommen hängt mit dem Alter zusammen und es hängt auch mit der Zeit zusammen. Das heißt, es ist schon viel so Empty Nester, würde ich sagen. Also ne, so die sind zwar noch nicht, also nicht in Rente, aber aus dem Gröbsten raus. Also das ist schon, das ja hier ne, also noch nicht ganz, aber es also da, das ist schon da so ein Schwerpunkt. Aber am Ende ist es auch da so, man kann die Schwerpunkte finden, es verteilt sich aber meistens dann doch über alle Altersgruppen und auch über, sagen wir, erstaunlich viele Einkommensgruppen, ne? Weil man sagt, das ist eben der Wert, den man dem zumisst. Und das sehen wir ja auch im Gesamtmarkt, ne? Dass wir sagen, es gibt wirklich die Leute, die sagen, bevor ich beim Reisen Zugeständnisse mache, spare ich lieber anderswo. Das fällt mir eben leichter. Und das findet dann eben bei den Fernreisen vielleicht da so seinen ja, also gilt da auf jeden Fall genauso und ist vielleicht da noch überspitzt, aber dass man eben sagt, auch die Studis, die vielleicht mit von BAföG leben, die machen aber ihren Zweitjob eben nicht dafür, dass sie sich ihr Leben vor Ort unbedingt dann finanzieren müssen, sondern dafür, dass sie eben im Sommer dann eine schöne Reise machen und dies dann eben vielleicht auch Backpacking in die Ferne, je nachdem, wie gesagt, was einem das wert ist und was dann eben vor dem einen Hintergrund geht.
Ja, Michi, das ist, haben wir ja gerade diskutiert, auch vor einer Weile. Wenn ich Carsharing mache, dann spare ich mir die Rate für ein Auto zum Beispiel, ne? Und das gebe ich dann woanders aus, oder?
Hoffe, dass du das dann fürs Reisen ausgibst. Also das ist meine Hoffnung, wenn du Geld sparst, anstatt dir ein Auto zu kaufen sozusagen, was nur mietest, ist wahrscheinlich in Berlin, wenn man wohnt, sowieso am schlauesten. Aber klar, bitte gib's im Reisen aus.
Autos haben in Berlin eine kurze Halbwertszeit.
Das genau, kann ich schon mal. Landen in Polen, habe ich gehört.
Ab und zu passiert auch das. Lass uns mal bei deinem, wenn ich den Vorstand vom Verband Internetreisevertrieb hier im Mikrofonstudio Konglomerat habe, dann sollten wir auch mal über das Digitale reden. Wir reden ja ewig über das Thema Schere in den Buchungswegen, stationär oder sagen wir online und offline, so hieß es ja früher. Die geht immer weiter auseinander. Wir sind bei 75% online, ja? War das so?
Ja, wenn man sozusagen den Teil sozusagen, der auch beides macht, so ein bisschen mitrechnet. Wenn man jetzt mal so einfach komplett trennt für alle Reisen ab 2 Tagen, also mit einer Übernachtung, dann war ich ehrlich gesagt erstaunt, dass dieses Jahr wir nochmal so einen richtigen Sprung erlebt haben. Also letztes Jahr war dieser Anteil 63%. Wie gesagt, die rein online über eine Webseite gekauft haben, der ist jetzt auf 67% gestiegen. Die beides machen, die pendeln sich zwischen 7 und 8% seit Jahren irgendwie ein. Es ist aber so eben, dass der klassische Besuch im Reisebüro jetzt im Augenblick über alle Reisen, letztes Jahr noch 29%, dieses Jahr nur 26%, also weiter sich verändert. Was ich auch spannend finde, das haben wir letztes Jahr ja auch schon gesagt, war das Thema diese Verschiebung oder dieser sozusagen Gleichstand zwischen Telefon und E-Mail. Und da haben wir damals schon gesagt, wir haben ja gesehen, dass das Telefon geht zurück, Buchungen über E-Mail steigt. Und genau das, was letztes Jahr diese Kreuzung, die stattgefunden hat, hat sich jetzt eben wieder weiter bewegt. Das heißt, wir sehen jetzt löst einfach das Thema E-Mail das Telefon einfach ab.
Und das ist ja nicht nur der Buchungsweg, was ich sehr spannend fand an den Zahlen, Ulf. Es ist ja auch das Thema Inspiration. Und also wo komme ich eigentlich an die Informationen zum Thema Reise und wie werde ich inspiriert? Also zuerst werde ich ja inspiriert und dann hole ich mir die Informationen. So ist es jedenfalls bei mir. Und wir haben hier irgendwie 40%, die Inspiration komplett aus Social Media holen. Das heißt, einfach getriggert werden durch irgendwelche TikToks oder Instas oder sonst was. Und dann aber wirklich schon fast die Hälfte, die dann erstmal googeln geht und nur noch ein Viertel, was dann sagt, jetzt gehe ich mal ins Reisebüro fragen. Ne? Das ist eine spannende Entwicklung.
Ja, und da ist es wirklich in der Tat auch eine Entwicklung. Wir haben eigentlich sonst immer gesehen, Social Media, einzelne Social Media Kanäle so im Ranking als Informations- oder Inspirationsquelle, die spielen meistens keine so riesengroße Rolle. Da sind schon 15% viel. Also die sind meistens eher so, ne, wenn man so eine Grafik hat, wo oben Google mit dann eben über 40 steht, unten kommen wir dann bei zwischen 5 und 10 oder unter 5% an. Da sind die eigentlich eher in diesem, in diesem Schwanz da weiter unten. Aber wenn man dann eben, ist auch ein bisschen immer die Frage, wie man sie fragt, ne? Also im Vergleich von den Quellen ist es so, wenn man die Frage rumdreht und fragt, nutzt du denn Social Media und spielt Social Media denn dann auch eine Rolle beim Reisen? Dann kommen wir eben auf diese 40% und die sind eben auch ein enormer Anstieg gegenüber vor 3-4 Jahren, als wir das zum letzten Mal gefragt haben, wo wir noch unter 30% waren. Ne? Das heißt aber auch nicht, dass die nur Social Media nutzen, sondern es ist dann eben eine Quelle von vielen. Und das sehen wir eigentlich die ganze, also das ist, seit wir uns dieses Thema Information, Inspiration anschauen, eigentlich immer so gewesen. Es sind immer viele Quellen, die genutzt werden. Gerade bei Inspiration kann man es ja oft auch gar nicht so genau sagen. Da können wir ja auch nur die Fragen, die Quellen abfragen, wo man sich bewusst inspiriert hat, weil, sagen wir mal, richtig gute Inspiration im Sinne auch von Werbung, die passiert ja unterschwellig. Und wir hatten da eigentlich immer in der Vergangenheit bis zum letzten, ich glaube zum letzten Mal, was vor 3 Jahren gemacht, hatten wir so einen eigentlich einen einigermaßen ausgeglichenen Mix auch zwischen traditionellen Quellen und Online-Quellen. Und da scheint sich jetzt aber auch sowas zu verschieben, dass es wirklich ganz klar jetzt Richtung digitalen Quellen geht. Ne? Also wir haben immer noch eben Beratung ins Reisebüro, auch der klassische Projekt, Prospekt oder Flyer, auch der Reiseführer als Buch. Also der hat immer noch seine Berechtigung. Aber eben in der Dynamik ist es schon so, dass einfach die digitalen Quellen zunehmen. Und aber, sagen wir mal, die Realität bei den meisten doch auch sein wird, man mischt beides. Also ich glaube, dann, ne, Michi hat ja gesagt, beim Buchen ist es noch relativ klar zu sagen, ob ich jetzt rein digital, rein analog oder vielleicht das eine hier oder das andere da. Ich glaube, im Informations- und Inspirationsbereich ist es immer noch so, man hat gerne auch mal was man anfasst oder man guckt auch immer noch Fernsehen und dann sind auch vielleicht, ne, wo sind dann auch die definitorischen Grenzen, ne? Ist das Fernsehen, wenn es sozusagen über die Antenne oder das Kabel kommt, ist dann analog, aber wenn es gestreamt wird, ist es dann digital. Also weiß ich nicht, aber ich glaube, für die Kunden ist es auch wirklich egal. Man muss nur wissen, die sind überall unterwegs und ich muss halt diese Touchpoints suchen, wo ich sie erreiche. Digital ist dann natürlich auch günstiger, man gewöhnt sich immer mehr dran. Aber in der Realität ist so ein Mix, wenn ich auch eben Impulse auch außerhalb des Digitalen setzen kann, ist es auch nach wie vor nicht schlecht. Auch was weiß ich, wenn ich an Out-of-Home-Werbung oder sowas denke. Also da gibt es eigentlich nichts, was keine Berechtigung hat. Aber es gibt schon eben eine Dynamik in Richtung digital.
Diese Verflechtung von Inspiration und Information ist ganz klar und findet natürlich eigentlich sehr schön am Point of Sale statt. Und der ist dann nun mal Reisebüro oder Webseite. Was ich interessant fand, Michi, ist ja das Thema Information zur geplanten Urlaubsreise. Das wird dann gezogen bei Google. Da komme ich ja dann irgendwo an und da komme ich dann in der Regel bei der Destinationswebseite oder bei der Unterkunftswebseite an, wo die Quelle sehr, sehr hoch ist. Und ist es dann nicht auch ein Thema, dass die Anbieter von Webseiten stärker auf dieses Thema inspirativer Content setzen müssen in Zukunft und sagen müssen, okay, wenn die Informationen da auf Destinationsseiten gesucht werden, dann brauchen wir einen Destinationscontent noch stärker auch im Vertriebsbereich oder liege ich da falsch?
Also, jein.
Ja, aber ein eindeutiges Jein.
Genau, ich würde es unterscheiden. Ich glaube ja generell, dass bewegte Bilder eine viel größere Rolle spielen werden. Das hat auch was mit der Art und Weise, wie wir heute Medien konsumieren. Also es gibt eine Überschrift, es gibt einen kurzen Text und das nehmen wir mit. Und ich tue auch lieber ein Hörbuch hören, als das Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und nicht alle, ich weiß, aber also ich glaube, dass das schon ein Trend ist. Deswegen glaube ich jetzt erstmal, dass die bewegten Bilder eine viel größere Rolle spielen werden. Das andere ist natürlich, wir haben KIs und wir setzen die ein und die Verbraucher setzen die auch ein. Und die werden über Webseiten gehen und da ist dann vielleicht der Text dann doch wieder wichtig und auch der inspirative Content wieder wichtig, weil eine KI den ja auch auslesen soll. Und auslesen wird. Also wir sehen ja, was ChatGPT und Bing alles findet. Und insofern, glaube ich, kann man das eine aufs eine nicht nur setzen, sondern muss irgendwie eben an vielen Stellen machen. Und das ist das, was das Marketing heute für Unternehmen, egal welcher Größe, so kompliziert macht.
Ja, und ich glaube, das sind die technologischen Herausforderungen, vor denen wir auch stehen, weil ein Stück weit wird diese Herausforderung ja vom Faktor Mensch am Point of Sale immer noch ganz gut vereint. Ne? Also denn das wird dann quasi substituiert durch die humanoide Intelligenz oder die emotionale Intelligenz, wie wir es auch gerne nennen, noch eher und wichtiger sein. Ein Ausblick, wenn wir jetzt sagen, Ulf, weil wir haben ja eigentlich nur eine halbe Stunde verabredet und ich verweise hier an alle Zuhörenden auch gerne, sich die kompletten Daten und Fakten von der Webseite des Verband Internetreisevertrieb herunterzuziehen. Die werde ich dort auch entsprechend in den Shownotes verlinken, selbstverständlich. Aber ein Ausblick, wenn wir das sehen, Ulf, wagst du eine Prognose, in welche Richtung sich das weiterentwickelt? Also haben wir klare Tendenzen, einen klaren Trend oder ist es noch ein bisschen unklar?
Nee, der Trend von dem, was die Menschen uns sagen, ist klar, glasklar. wird super. Also die Leute wollen reisen, die Reisepläne sind so hoch wie noch nie. Die Vorstellungen, was man machen möchte, sind relativ hoch. Die Einschätzung, was man ausgeben möchte oder muss, sind realistisch. Also insofern steht aktuell von Nachfrageseite einem wirklich guten, starken Reisejahr 2025 nichts im Wege. Was beachtlich ist, ist eben, das ist ein Stück weit wirklich losgekoppelt, auch von den Einschätzungen, wie man eben auf die wirtschaftliche Lage guckt. Ich fand das eben so ganz schön mit deinem Zitat da, mit dem Schweizer Kollegen, der gesagt hat, es droht immer irgendwas, ne? Also wenn man die Leute fragt, wie seht ihr die allgemeine wirtschaftliche Lage von Deutschland in einem Jahr, das ist ein Desaster, ne? Also da droht was. Wenn sie dann gucken, wie sieht's denn bei dir aus, dann sieht's eben ganz anders aus. Ne? Das ist auch nicht, sag mal, das war schon mal rosiger, ganz klar. Aber es sind immer noch 74% zusammengenommen, die sagen, bei mir persönlich bleibt's gleich oder wird besser. Und das ist auch dann eben eine gute Basis, warum ich auch glaube, dass diese Reisepläne, die eben geäußert werden, dann auch in die Tat umgesetzt werden. Ne? Ob es am Ende dann genauso viel wird, ein bisschen mehr oder sagen wir mal, wenn irgendwas in den Rahmenbedingungen schlecht wird, ein ganz bisschen weniger, das müssen wir abwarten. Aber die Vorzeichen für ein wirklich weiteres gutes Reisejahr sind gut.
Das nehmen wir mal als Schlusswort und ich verweise jetzt hier auf eine längst vergangene Berliner Band, die hatte einen Song, der hieß Alles ist so dufte, den hänge ich jetzt hier hinten nochmal dran. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr die gute halbe Stunde hattet, direkt nach der PK, mich nochmal ein bisschen aufzuschlauen. Freue mich über alle Kommentare und über alle, die die Webseite des VWR besuchen und sich dort die Daten und Fakten ziehen und sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Danke ihr beiden.
Dankeschön.
Und allen Zuhörenden bis zum nächsten Mal auf Wiederhören im Podcast der Touristik.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.